Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Die 70. Ausgabe der Filmfestspiele im spanischen San Sebastian. Dort wurde der in die Kritik geratene neue Film von Ulrich Seidel gezeigt. Die 100. Spielzeit der Oper in San Francisco. Zur Feier gab es ein neues Musiktheaterwerk von John Adams. Zu diesen beiden Jubiläumsthemen kommen wir später in dieser Sendung, aber los geht es mit einer weiteren runden Zahl. Vor 10 Jahren genau gab es sie zum ersten Mal, die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Der Rat für nachhaltige Entwicklung hat sie ins Leben gerufen mit dem Ziel, uns alle zu einem verantwortungsvolleren Handeln zu bewegen. Firmen, Institutionen, Vereine, Verbände, alle, von der einzelnen Privatperson bis zur großen Politik, bis zur mächtigen Wirtschaft. Auch der Deutsche Bibliotheksverband fühlt sich angesprochen und weist auf diverse Aktionen hin, die in Stadtbüchereien und Hochschulbibliotheken in dieser Woche stattfinden. Denn heute beginnen sie, die Deutschen Nachhaltigkeitstage 2022. Barbara Schleihagen ist Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksverbandes. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Öfter leihen oder teilen statt immer wieder neu kaufen, das ist ja eine wichtige Nachhaltigkeitsdevise. Frau Schleihagen, dann können sich doch die Bibliotheken seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, damit schmücken, Nachhaltigkeit zu fördern, oder?
Ja, genau so ist es. Es ist ja ein Grundprinzip von Bibliotheken, zu leihen statt zu kaufen. Von daher sind Bibliotheken tatsächlich an sich schon nachhaltige Institutionen. Sie verleihen ja Medien aller Art. Früher waren es gedruckte Bücher, heute sind es auch E-Books und stellen Informationen für alle zur Verfügung, die ja nicht weniger werden, wenn man sie teilt, sondern im besten Fall sogar mehr. Aber natürlich auch Infrastruktur. Ich denke jetzt mal so an die Computerarbeitsplätze. Das ist ja auch eher so ein bisschen das, was man von der Bibliothek erwartet. Aber wir haben da jetzt auch durchaus neuere Entwicklungen auch in den Bibliotheken.
Was zum Beispiel, was kann man verbinden mit dem Begriff Nachhaltigkeit, was wir vielleicht noch nicht so sofort erahnen?
Eine der ersten Entwicklungen waren die sogenannten Saatgutbibliotheken. Ich glaube, die Bibliothek in Bad Oldesloe war so eine der ersten, die sich zusammengetan hat mit Initiativen vor Ort und die dann eine Aktion angeboten haben, die dann darin mündete, dass man in der Bibliothek miteinander Saatgut austauscht. Und das lief so gut und war von anderen Bibliotheken angeguckt worden und haben gesagt, Mensch, das machen wir auch. Also es ist mittlerweile schon fast ein bisschen Standard geworden, dass wir auch Saatgutbibliotheken haben. Und eine andere neue Entwicklung, die auch sehr spannend ist, ist die Bibliothek der Dinge. Man braucht ja viele Dinge, vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht einmal im Leben. Und ich habe mir gerade gestern sagen lassen, der absolute Renner in der Stadtbibliothek Berlin, Pankow, ist die Zuckerwattemaschine.
Zuckerwattemaschine, da denkt man nicht sofort an Nachhaltigkeit, aber darunter versteht man ja deutlich mehr als Ressourcen zu schonen. Also wenn man sich mal die von den Vereinten Nationen formulierten Nachhaltigkeitsziele anschaut, dann heißt das eben dort auch Ungleichheit, Armut und Hunger zu bekämpfen, sich für Frieden einzusetzen, den Planeten zu schützen. So hehre Ziele überfordern die womöglich auch die kleine Stadtbibliothek mit einer Handvoll Mitarbeitenden?
Ich glaube, jede Bibliothek kann ihren Beitrag leisten und das kann ganz niedrigschwellig sein. Bibliotheken haben ja eben genau die Informationen und das Material da. Viele haben jetzt ganz gezielt auch nochmal ihren Bestand erweitert zu den Themen Nachhaltigkeit. Also sie sind ja Multiplikatoren, können viele Leute erreichen. Das kann auch eine kleine Bibliothek machen, kann aufmerksam machen. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich jede Bibliothek machen kann. Und dann ist Sie sprachen es ja auch schon an, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die richten sich ja nicht nur in die Richtung Ökologie, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Und da können Bibliotheken auch wiederum punkten. Sie sind ja sehr niedrigschwellig, also die Türen sind offen. Man kann einfach erstmal reingehen, dafür muss man gar nichts bezahlen. Man kann sich da aufhalten, man muss nichts konsumieren. Und wenn man dann einen Leseausweis haben möchte, ist das auch sehr, sehr kostengünstig. Manchmal sogar Kinder und Jugendliche bis zum gewissen Alter auch umsonst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, soziale Nachhaltigkeit, dass hier wirklich jeder unabhängig vom Geldbeutel diese Angebote auch nutzen kann.
Wer in der Bibliothek lernen oder lesen will, dem werden die empfohlenen 19 Grad Raumtemperatur in der gegenwärtigen Energiekrise schnell zu kalt werden. Wird der sogenannte dritte Ort, als der sich ja auch Bibliotheken verstehen, wird der ungemütlich werden?
Ja, ich kann natürlich leider auch nicht in die Zukunft gucken, aber wir setzen uns im Moment sehr dafür ein, die Bibliothek als Örtlichkeit, die besten Fall ja mitten in der Stadt ist, zu nutzen und bewusst als Treffpunkt anzubieten, als einen Raum, einen Ort, wo man sich aufhalten kann, wenn man tatsächlich das Zuhause nicht mehr so warm hat, dass man das gemütlich findet. Viele Studierende brauchen ja irgendwo einen Ort, wo sie sitzen können, wo sie arbeiten können. Die kommen gerne in die Bibliothek und wir hoffen, dass wir das auch weiterhin, das Angebot so halten können, dass sie auch gerne zu uns kommen und sich auch gerne bei uns aufhalten. Da setzen wir uns im Moment sehr, sehr deutlich ein, denn hier haben wir ja eine bestehende Infrastruktur, die da genutzt werden kann. Wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir genau diese Räumlichkeiten brauchen, diese Treffpunkte in der Gemeinde, in der Stadt, wo Menschen zusammenkommen, wo es den ja, sozialen Kit letztendlich auch gibt.
Barbara Schleihagen, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksverbandes über nachhaltiges Denken und Handeln. Heute beginnen die bundesweiten Aktionstage Nachhaltigkeit. Ja, dunkel und kalt, wo man sich gerne und lange aufhalten möchte, da hat man es lieber hell und warm. Wie also reagieren Kulturinstitutionen, deren Budgets endlich sind, deren Energieabrechnungen aber auch in die Höhe zu schnellen drohen? Und was machen Städte, deren kulturelle Wahrzeichen auch abends und nachts in Szene gesetzt werden wollen, und zwar von strahlenden und stromfressenden Scheinwerfern? Wir blicken heute nach Frankreich, wo Entscheidungen aus Spargründen getroffen worden sind. Ab diesem Freitag zum Beispiel wird der Eiffelturm schon kurz vor Mitternacht im Dunkeln stehen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Dem Entschluss der Pariser Stadtverwaltung, dem Wahrzeichen eine Stunde früher als sonst das Licht auszudrehen, kann die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak einiges abgewinnen. Die Maßnahmen für den Eiffelturm sind sehr symbolisch. Seine Beleuchtung macht nur 4% seines gesamten Energiekonsums aus. Die Wirkung wird also nicht stark sein. Aber diese Entscheidung zeigt, dass Symbole auch wichtig sind, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Bürger zu mobilisieren. Und deshalb, so verkündete es Rima Abdul-Malak, werde nun auch die Beleuchtung der Pyramide des Louvre statt 1 Uhr nachts schon um 23 Uhr abgestellt und die Beleuchtung der Fassade des Schlosses Versailles um 22 Uhr statt bisher um 23 Uhr. Derartige Sparmaßnahmen fallen an anderen Orten in Frankreich drastischer aus. In Straßburg verkündete die grüne Bürgermeisterin Jeanne Barseguian Ende August: Wir sind in einer dramatischen Situation, wenn es um die öffentlichen Gelder geht. Eines der großen aktuellen Probleme ist die Explosion der Energiepreise. Das hat gigantische Auswirkungen von mehreren Millionen Euro für unsere Gebietskörperschaften und das verlangt uns Sparmaßnahmen ab. Den Rotstift setzt die Straßburger Bürgermeisterin bei den 8 Museen der Stadt an, unter anderem im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst oder dem Museum Tome Ungerer bleiben ab dem 3. Oktober die Ausstellungshallen an 2 statt bisher nur einem Tag in der Woche geschlossen. Zudem wird es an den Öffnungstagen zwischen 13 und 14 Uhr eine Mittagspause geben. Bei den Schließungstagen wechseln sich die Museen ab. Jeanne Barseguian begründete diese Entscheidung so: Anstatt die Eintrittspreise zu erhöhen, gleichen wir die Öffnungszeiten und Tage dem Besucheraufkommen an. Aber natürlich werden die Museen 6 Tage die Woche geöffnet sein, wenn große Ausstellungen stattfinden. Und jeden Tag werden mehrere Museen in unserer Stadt offen sein. Die Kultur ist eine unserer politischen Prioritäten in dieser Amtszeit. Daran zweifeln Gewerkschaften und die Opposition im Stadtrat. Unter Führung der ehemaligen Bürgermeisterin Fabienne Keller wurde eine Online-Petition gestartet. Straßburg als eines der wichtigsten Touristenziele Frankreichs, so heißt es da, sei die erste Metropole, die eine solche Entscheidung treffe. Kulturministerin Rima Abdul-Malak geht es bei der Zukunft der Kultureinrichtungen um mehr als nur Sparmaßnahmen. Frankreichs Kulturbetrieb soll, wie der Rest des Landes, die ökologische Wende vollziehen. In Museen, Theatern und anderen Kultureinrichtungen müsse daran konkret gearbeitet werden, so Abdul-Malak. Das Musée d'Orsay hat zum Beispiel seinen Energieverbrauch um ein Drittel reduziert, indem es die Glühbirnen ausgetauscht und durch LED-Lampen ersetzt hat. Wir versuchen das in allen Museen zu machen, auch die Heizkessel auszutauschen und sie durch Wärmepumpen zu ersetzen und so weiter. Mit den Kinos diskutieren wir darüber, dass sie ihre Projektoren ersetzen. Wenn sie auf Laserprojektoren umsteigen, können sie ihren Energieverbrauch reduzieren. Das ist gleichzeitig umweltfreundlich und billiger. Auch die Europäischen Tage des Kulturerbes am vergangenen Wochenende kamen an dem Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Für Frankreichs Kulturministerin eine Selbstverständlichkeit angesichts der drängenden Umweltfragen. Und da ist es interessant, was uns die Vergangenheit lehrt, wie die Sehenswürdigkeiten und Gebäude durch die Jahrhunderte gekommen sind. Denn es wurden Material- und Konstruktionstechniken verwendet, die diese Orte bestehen haben lassen. Sie sind manchmal besser isoliert als manche moderne Gebäude. Die historischen Gebäude seien deshalb eine wichtige Inspirationsquelle, Surima Abdul-Malak.
Die Kultur in Frankreich und ihre Energiesparaktionen, Christiane Kess berichtete aus Paris. Die Kultur in Spanien, die Filmkultur, um genau zu sein, sie kann nur bedingt sparen, denn die großen Screens in den Kinosälen verlangen nun mal nach Energie. Zum 70. Mal strahlen sie in diesen Tagen besonders hell im baskischen Küstenort San Sebastian. Das dortige Filmfestival versteht sich als Schaufenster des spanischsprachigen Films. Für Aufsehen allerdings sorgte am Wochenende eine Produktion aus Österreich. Ulrich Seidels neuer Film Sparta, der steht, auch wir haben darüber berichtet, der steht in der Kritik. Bei den Dreharbeiten in Rumänien seien die Kinderdarsteller nicht gut vorbereitet und betreut worden. Außerdem seien deren Eltern nicht darüber informiert worden, dass es im Film unter anderem um Pädophilie gehe. Das Filmfestival in Toronto hatte Seidels Film in der vergangenen Woche aus dem Programm genommen und zur Weltpremiere nach San Sebastian war der Regisseur erst gar nicht angereist. Der Film solle für sich selbst stehen, so Seidels Erklärung. Rüdiger Soßland ist vor Ort. In der Causa stehen zurzeit Vorwürfe und Zurückweisungen besagter Vorwürfe einander gegenüber. Für die Festivalleitung in San Sebastian aber stand es außer Frage, dass Sparta gezeigt wird, Herr Soßland?
Ja, ich glaube schon. Daran hat der Direktor des Festivals, José Luis Rebordinos, nie einen Zweifel gelassen, schon sehr früh, schon vor der Absage aus Toronto. Ich glaube, man hat es hier einfach mit zwei verschiedenen Empfindlichkeitskulturen zu tun. Während man in Toronto empfindlich ist gegenüber dem Thema, dem möglichen Thema Pädophilie, gegenüber den Vorwürfen, ist man im Baskenland, was ja Erfahrung hat von jahrzehntelanger Repression in der Franco-Diktatur, der Repression künstlerischer Freiheit, der Möglichkeit zum Beispiel Filme aufzuführen, da ist man besonders empfindlich, was auch nur einen Hauch von Zensur angeht. Das versucht man zu vermeiden und hier liefen schon Filme, die sehr extreme Ansichten zur ETA zum Beispiel hatten und zum Spanischen Bürgerkrieg unter Polizeischutz. Das heißt, dass die Filme erstmal zu sehen sind, das ist hier im Baskenland sehr wichtig.
Der Film solle für sich selbst stehen, so hat ja Seidel gesagt. Worum geht's genau in diesem Film, wenn wir jetzt mal nur auf den Film schauen?
Genau, wenn wir nur auf den Film schauen und über was anderes können wir ja gar nichts sagen jetzt, kann ich zumindest nicht sagen, dann geht es in erster Linie mal nicht um Pädophilie, sondern es geht um elterliche Gewalt. Gewalt, die sowohl von einem deutschen Vater, den spielt Hans-Michael Rehberg in seiner letzten Rolle, der ist jetzt dement im Altersheim, gegenüber seinen Söhnen ausgeübt wurde und dann auch um die Gewalt, die die rumänischen Eltern gegenüber ihren Kindern ausüben. Das zeigt der Film auch, die werden geschlagen, die werden in unterschiedlicher Form schlecht behandelt. Und die Hauptfigur des Films ist ein Mensch, der offenbar pädophile Neigungen hat, diese aber nicht auslebt. Es gibt solche Szenen nicht in dem Film. Und der dann, und das ist sicher das Provokative des Films, zu demjenigen wird, bei dem die Jungen Zuflucht finden, der sich um diese Jungen kümmert und sie auch gegen ihre schlagenden Väter zum Beispiel verteidigt. Das Ganze geht übrigens auf einen realen Fall zurück eines Jugendcamps, über den seinerzeit auch der Spiegel berichtet hatte.
Und Tabubruch, das ist typisch Seidel, oder?
Ja, Seidel ist sicherlich ein Regisseur, der in allen seinen Filmen bei ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel sein letzter Film Safari, handelte von Großwildjagd in Afrika, der dann immer wieder Dinge zeigt, die für die Zuschauer unangenehm sind, die sie an Grenzen führen, die mehr als nur irritieren und provozieren sollen. Und es sind sicherlich auch Arbeitsmethoden, die einer Performance gleichen, bei denen Schauspieler, auch Erwachsene, nie ganz genau wissen, auf was sie sich einlassen. Das gehört gewissermaßen zum System Seidel, wie auch zum System anderer Regisseure. Das hat er höchstwahrscheinlich, ich war wie gesagt nicht dabei bei den Dreharbeiten, auch hier praktiziert. Das sieht man dem Film aber nicht an. Der Film will es dem Zuschauer nicht bequem machen, das ist ganz klar. Aber Sparta ist im Vergleich zu anderen Arbeiten von Seidel ein vergleichsweise milder und in jedem Fall sehr humanistischer Film.
Dann blicken wir jetzt nochmal auf San Sebastian ganz allgemein, denn Sparta zieht zwar die meiste Aufmerksamkeit auf sich, aber was macht das Filmfestival in San Sebastian eigentlich interessant in diesem Jubiläumsjahr?
Ja, also viele Dinge. Hier laufen über 300 Filme. Es gibt Schauspielpreise zum Beispiel an Juliette Binoche. Es gibt einen Preis für den Regisseur David Cronenberg. Es gibt diese zwei internationalen Wettbewerbe. Der eine um die Goldene Muschel, bei dem der Seidel-Film läuft. Der zeigt auch viele andere bekannte Regienamen, zum Beispiel den Koreaner Hong Sang-soo. Dann gibt es einen Nachwuchswettbewerb, bei dem auffallend viele Franzosen laufen, bei dem auch sehr viele Filme von Frauen zu sehen sind. Und es wirklich um Jugendsituationen geht. Übrigens in sehr vielen dieser Filme im zweiten Wettbewerb spielen auch Kinder die Hauptfiguren. Also, dass mit Kindern gearbeitet wird, das findet man im europäischen Autorenfilm sehr oft gerade.
Rüdiger Susland war das live aus San Sebastian von der 70. Ausgabe der Filmfestspiele. Ein Jahrhundert San Francisco Opera feiert man in dieser Spielzeit. Wie so viele Kulturinstitutionen in den USA geht auch diese Gründung im Jahr 1923 auf das bürgerschaftliche Engagement eines Einzelnen zurück. In San Francisco war das der aus Italien stammende Pianist und Dirigent Gaetano Merola. Vielleicht also kein Zufall, dass die erste Opernpremiere Giacomo Puccinis La Bohème war. Jetzt, ein Jahrhundert später, zum Auftakt der sogenannten Centennial Season, hat man folgerichtig den zeitgenössischen US-amerikanischen Opernkomponisten mit einem neuen Werk beauftragt, John Adams, einst Protagonist der Minimal Music Bewegung. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs kennt sich bestens aus mit dem Schaffen von John Adams. Er hat per Stream aus San Francisco die neue Adams-Oper Antony and Cleopatra angesehen, nach Shakespeares römisch-ägyptischem Dramenpaar. Bisher hat John Adams in seinen Opern politische Stoffe aufgegriffen, Nixon in China oder The Death of Klinghoffer. Jetzt wendet er sich Antonius und Kleopatra zu, greift also ins Historienressort. Herr Fuchs, erfindet er sich auch musikalisch neu oder anders gefragt, wie viel Minimal Music steckt denn noch in seiner Musik?
Es gibt einiges an Minimal Music, aber das Überraschende für mich war, dass diese Oper wirklich ein Historienstück ist. Das ist die Geschichte von Shakespeare, ein bisschen verändert. Es gibt auch noch Texte von Plutarch, die etwa in dieses Libretto mit hineingearbeitet wurden. Aber wenn man eben dran denkt, dass Adams für diese extrem politischen Stoffe stand und in Dr. Atomic auch die Diskussion rund um Oppenheimer und eben die Atombombentests, diese ganzen Geschichten dort mal verarbeitet hat. Stücke, die wirklich dann weltweit nach wie vor für Furore sorgen und die eben am Puls der Zeit waren. Ist das doch ein bisschen merkwürdig, retro diese Geschichte so zu erzählen, inhaltlich? Und musikalisch ist es ein sehr, sehr schöner Abend, ein schönes Stück. Es geht über 3 Stunden, also durchaus auch fordernd und lang. Und diese rhythmisierte Musik, dieses rhythmisierte, pulsierende Orchester, das dann immer wieder in ganz eigene Figuren geht, ganz eigene Klangwelt erschafft, die für Adams so typisch ist, das hört man auch hier. Es gibt vor allen Dingen dann auch noch ganz, ganz, ganz große ausufernde Monologe, wo Adams sich also nochmal sehr im Lyrischen wirklich ausdrücken möchte. Und für mich bei dieser Besetzung ein Star des Abends war Gerard Finlay. Das ist so ein wirklich alter Adams-Haudegen. Und den hören wir hier mal als Antony.
Da war er schon mal, der Antony, und Regie hat die US-Amerikanerin Elkanah Pulitzer geführt. Bleibt sie in vorchristlichen Zeiten oder holt sie Antonius und Kleopatra zu uns in die Gegenwart?
Sie macht schon eine sehr, sehr gute Mischung. Also das ist schon es hat viele Schauwerte, zumindest wenn man das so im Stream sieht. Es wird gearbeitet mit großen, großflächigen Bühnenbreiten oder bühnenhohen Videos, die an Stummfilme erinnern. Das wirkt auch wie diese alten Kostümstinken buchstäblich, die man also im Hintergrund ab und zu sieht. Davor gibt es dann ein Setting, das mit historischen Kostümen arbeitet, aber auch gegenwärtige Signale und Momente hat. Ganz am Anfang ist es, also durchaus auch mit ein bisschen Humor, sieht man also Antony fast en travestie, mit Schmuck behangen, dort dekadent auf einer Chaise Longue. Und dann kommt Kleopatra und dann gibt es so eine Verführungsszene, wo man erst denkt, oh, das ist aber jetzt kitschig. Aber es wird nicht so kitschig, es wird nicht gebrochen, aber so mit einem ganz kleinen bisschen Augenzwinkern vielleicht. Dann erzählt an diesen Momenten. Ansonsten ist ja auch viel von Krieg und von Schlachten die Rede. Da wird eben sehr viel mit Stroboskoplicht gearbeitet. Das wirkt auf dem Bildschirm schon, muss ich sagen, überzeugend. Und ich dachte mir im Laufe des Abends, ja, man kann einwenden, warum jetzt dieses Stück in dieser Zeit? Naja, es hat schon was Zeitloses, dieser Kampf um Liebe und Macht und was jetzt wichtiger ist. Und eben auch letztlich dann dieser Begriff, den kennen wir ja nun allzu gut heutzutage, der toxischen Maskulinität. Und das kommt hier durch die historische Folie in die Gegenwart schon, finde ich, ganz gut durch. Und wir haben ja auch manchmal einfach andere Stücke dieses Herrn Shakespeare und seiner Zeitgenossen, die wir auch einfach mal als in Anführungszeichen normale Inszenierung erleben, ohne das jetzt immer direkt zum Beispiel auf die Gegenwart in den USA zu beziehen.
Okay, also nicht die historische Klischeefalle, in die hineingetappt wird. John Adams ist ja auch auf europäischen Spielplänen mehr und mehr präsent. Gibt es denn die Hoffnung, dass Antony and Cleopatra auch bei uns eines Tages zu sehen sein wird, beziehungsweise sollten wir darauf hoffen?
Das Stück läuft auf jeden Fall an der New Yorker Met. Das ist die nächste Station. Es kommt dann nach Italien und Spanien. Ist eine Produktion, die sehr, sehr aufwendig ist. Muss noch eben erwähnen, dass Yoon Sun Kim, die weibliche Generalmusikdirektorin der Oper, das ganz wunderbar aus meiner Sicht, soweit man es hören konnte, eben musikalisch auch in Szene gesetzt hat und es ein tolles Ensemble war. Es ist eben sehr aufwendig. Also ich denke, das so leicht nachzuproduzieren wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich würde jetzt auch für die Fans von John Adams, zu denen ich mich durchaus auch zähle, trotzdem dazu raten, mal die deutschen Spielpläne zu durchstöbern. Da finden sich nämlich allein, was die Oper Nixon in China betrifft, in der kommenden Saison gleich mehrere Neuproduktionen. Und auch so ein Werk wie Dr. Atomic findet sich immer wieder. Das sind schon stärkere Sätze. Das sind stärkere Werke, aber jemand, der 75 Jahre alt ist und solche Meriten hat, der muss sich nicht immer neu erfinden, finde ich, der kann auch mal in seinen umfangreichen Werkzeug- und Malkasten greifen, um dann so ein Stück zu machen.
Ein gnädiger Jörn Florian Fuchs war das. Wir sprachen über John Adams' neue Oper, uraufgeführt an der San Francisco Opera. In einem knappen Monat wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Jetzt ist man diesem Großereignis ein ganzes Stück näher gekommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja. Da waren es nur noch 6. Heute ist in Frankfurt die Shortlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht worden. Der wird vergeben von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und zeichnet den deutschsprachigen Roman des Jahres aus, wenn es denn gibt. Jury-Sprecherin Miriam C., Kollegin von Deutschlandfunk Kultur, fand jedenfalls, die nominierten Autorinnen und Autoren bildeten die stilistische Vielfalt der deutschen Gegenwartsliteratur ab. Sie bezogen Positionen, zeigten sich streitbar und zugleich offen für den Dialog. Man hört schon, es geht um gesellschaftlich relevante Themen in den nominierten Romanen, als da noch wären. Fatma Aydemir für Jins über das Leben einer Gastarbeiterfamilie, nebenan von Christine Bilkau über das Schicksal zweier Frauen in der norddeutschen Provinz, Daniela Dröschers Lügen über meine Mutter über eine Tochter schlesischer Flüchtlinge im Hunsrück Mitte der 1980er Jahre, Jan Faktor beschreibt in Trottel den Weg eines Außenseiters von Prag nach Berlin vom Arbeitnehmer im real existierenden Sozialismus zum Schriftsteller. In Eckart Nickels Spitzweg wird ein Kunstbanause zum glühenden Verehrer des titelgebenden Malers und in Kim de Lorisons Blutbuch geht es um Kim, die sich weder ausschließlich männlich noch weiblich fühlt. Deutschlandfunk Literaturredakteurin Wiebke Poromka.
Man kann durchaus eine gemeinsame Linie feststellen, jedenfalls wenn man auf die Romane von Fatma Aydemir, Daniela Dröscher, Jan Faktor oder Kim de Lorison schaut. Das sind nämlich allesamt Bücher, die sich mit dem Verhältnis von Herkunft und individueller Verfasstheit auseinandersetzen. Also die Fragen, welche Einflüsse, welche Konstellationen, welche Bedingungen definieren einen Menschen, und zwar in dem, was er oder sie denkt oder auch in der eigenen Körperlichkeit. Und vor allem stellen diese Bücher die Frage nicht nur, welche Rolle spielt die Gesellschaft, also dieser größere Rahmen, sondern welchen Einfluss hat auch unmittelbar das familiäre Umfeld. Und die Kontexte, innerhalb derer das erzählt wird, die sind aber ganz unterschiedlich.
Wiebke Poromka über die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Er wird am 17. Oktober zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, hat einen personellen Neuanfang bei der Documenta gefordert. Er kritisierte, dass der Bund angesichts der schon früh aufkommenden Debatte über Antisemitismus nicht damit gedroht habe, Gelder für die internationale Kunstausstellung zu streichen. Lehrer sagte das gestern Abend auf einer Veranstaltung in Köln. Der Zentralrat der Juden habe immer wieder seine Stimme erhoben, aber, so Zitat, keiner wollte so recht an die heilige Kuh Documenta herangehen. Ein personeller Neuanfang findet bei der Documenta regelmäßig alle 5 Jahre statt, wenn neue Kuratorinnen und Kuratoren für die folgende Ausstellung benannt werden. Interimistisch besetzt ist derzeit die Stelle der Geschäftsführung. Alexander Fahrenholz hatte das Amt von der nach den Antisemitismusvorwürfen zurückgetretenen Sabine Schormann übernommen.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Es gibt sie, eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Näheres dazu gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich.